Ja, liebe Geschwister, ich habe gehört, dass manche von Ihnen vor 2 Wochen beim Bezirksgottesdienst in Langenau waren und dass in diesem Gottesdienst der Apostel Paulus einen Brief geschickt hat. Kurz und knapp, alles, was er tut, geschehe in Liebe. Und einige von aus der Gemeinde haben Paulus zurückgeschrieben mit ihren Fragen, mit ihren Anregungen, mit ihren ganz unterschiedlichen Erfahrungen. Und ich möchte Ihnen nun erzählen, wie ich das damals vor ganz, ganz langer Zeit erlebt habe. Ich darf mich vorstellen, ich bin Alexamenos, Schreibsklave der großen korinthischen Handels- und Gewerbebank. Wir haben inzwischen Filialen in Athen, in Rom, in Alexandria, sogar in Marseille. Unsere Stadt Korinth liegt an einem großen Fluss, dem Fluss Isthmus, bekannt durch die großen isthmischen Spiele, zu meiner Zeit so bedeutend wie die Sportwettkämpfe im 200 Kilometer entfernten Olympia. Tertius, ebenfalls ein Schreibsklave wie ich, allerdings in der Provinzverwaltung, er lud mich vor einigen Monaten dazu ein, noch einmal mitzukommen in diese neu gegründete Sekte. Man nannte sie Anhänger des neuen Weges, später dann Christen. Natürlich war ich neugierig. Ich kannte diese Gruppierung vom Hören sagen und habe Tertius zugesagt, alleine hätte ich mich da nie getraut. Die Zusammenkunft fand an einem Sonntagabend statt. Und auf dem Weg, da erklärte mir Tertius, dass die Gemeinde so am Wachsen sei, dass man sich inzwischen nach größeren Häusern hatte umschauen müssen. Man versammelte sich jetzt im Hause des stadtbekannten Gaius, ein wohlhabender und angesehener Bürger, der Christ geworden war. Und Tertius berichtete mir auch davon, dass dieser Paulus aus Tarsus die Gemeinde gegründet hatte. Nebenbei bemerkt, er war ein großer Anhänger unserer isthmischen Spiele und hat sie besucht. 18 Monate lebte er in Korinth und selbst Crispus, der Synagogenvorsteher der jüdischen Gemeinde, erschloss sich diesem neuen Weg an. Nun, als wir bei Gaius ankamen, waren schon etwa 20 bis 30 Personen im Innenhof der Villa versammelt, höhergestellte Leute aus Korinth, Beamte, Gewerbetreibende, aber auch schon der ein oder andere Schreibsklave wie wir beiden. Und der Innenhof füllte sich immer mehr. Nach der Abenddämmerung kamen dann die Hafenarbeiter und mit ihnen der Geruch nach Salzwasser, Fisch und Schweiß. Zudem eine ganze Clique von Hilfsarbeitern, alle Sklaven ihrer Herkunft nach, ausländische Arbeitskräfte aus den unterschiedlichsten Orten der römischen Provinzen. Auch sie wurden freundlich begrüßt. Als dann alle da waren, wurde Gottesdienst gefeiert. Man hat viel gesungen, sich gegenseitig davon berichtet, was man mit diesem Jesus alles erlebt hatte. Und schließlich zum Abschluss feierte man das Herrenmahl. Und das alles hat mich zutiefst beeindruckt. Das habe ich noch nie erlebt. Angesehene Bürger aus Korinth neben niedrigen Sklaven an einem Tisch. Da gab es keine Unterschiede. Da war irgendeine mir unbekannte Macht im Spiel. Nach diesem ersten Mal, als ich dort war, konnte ich nachts kaum schlafen. Immer wieder gingen mir die Bilder durch den Kopf und das, was ich gehört und gesehen hatte. Was hat es nur auf sich mit diesem Jesus? Man kann ihn persönlich kennenlernen, sagte mir Tertius immer wieder in unseren langen Diskussionen. Er lebt, lass dich doch einfach einmal auf ihn ein. Und so ging ich immer wieder mit ihm zu diesen Gottesdiensten, aber meine Zweifel, die blieben. So richtig überzeugen konnte mich Tertius nicht. Es gibt so viele unterschiedliche Religionen in unserer Hafenstadt Korinth, wie Sand am Meer, und alle haben doch irgendwo ein Körnchen Wahrheit. Wer soll da entscheiden, wer Recht hat, welches die richtige Religion ist? Und muss man das nicht, muss man das überhaupt entscheiden? Aber dann geschah etwas, was meiner Skepsis, was diese noch bestärkte. Es gab Streit. Da waren unterschiedliche Gruppen. Und jede nahm für sich in Anspruch, wir sind die Wahren, wir sind die richtigen Christen. Und plötzlich war dieses Miteinander im Gottesdienst nicht mehr spürbar. Da wollte eine Gruppe besser sein als die andere. Man stritt sich über die sogenannten Gaben des Geistes, was auch immer das sein mag. Man stritt sich über die Auferstehung und ob es die überhaupt gäbe oder ob sie schon hinter uns liege. Und man berief sich auf ganz unterschiedliche Persönlichkeiten, die mir nichts sagten, außer so ein gewisser Petrus, das hatte ich schon einmal gehört. Ich will hier gar nicht im Einzelnen auf die Streitigkeiten eingehen. Sie gehören ja zu dieser Gruppe der Christen und können diese Dinge im ersten Korintherbrief nachlesen. Der Apostel, er hatte versucht, durch einen Brief den Streit zu schlichten. Nebenbei bemerkt, was Sie unter dem ersten Korintherbrief kennen, ist mindestens der zweite oder dritte Brief, den der Apostel an die Gemeinde damals geschrieben hatte. Nun einmal, ich kann mich noch gut daran erinnern, war Paulus sogar für kurze Zeit nach Korinth gekommen. Er hat mich wenig beeindruckt. Er war kein guter Redner. Es fiel mir schwer, ihm zuzuhören. Und dann kam es sogar zu einem schlimmen Eklat. Einer in der Gemeinde war aufgestanden, nach vorne gegangen und hatte Paulus gefragt, was er überhaupt hier verloren habe. Er sei doch überhaupt kein richtiger Apostel. Und er habe doch überhaupt nicht das Recht, das Evangelium zu verkünden. Und zudem auf diese Art und Weise, das sei doch eher peinlich. Und Paulus war geschockt, vor allem, weil niemand in der Gemeinde aufgestanden ist, um ihm zur Seite zu stehen. Und tief enttäuscht und deprimiert war er gegangen. Man muss sich das einmal vorstellen. Dieser Mann gründet diese Gemeinde in Korinth, er verbringt eineinhalb Jahre seines Lebens, um sie auf dem richtigen Weg zu bringen, dort in der Gemeinde. Er sei von Gott dazu berufen, erzählt er immer wieder, und schließlich stellt die Gemeinde seine Autorität in Frage. Einfach weg mit dir. Du hast uns nichts mehr zu sagen. Was willst du hier überhaupt? Und ich kann mich noch gut daran erinnern, wie Tertius und ich uns auf den Heimweg gemacht haben an diesem Abend. Schweigend gingen wir nebeneinander her. Irgendwann sagte ich ihm dann: Du Tertius, ich werde nicht mehr hingehen. Ich verstehe zwar wenig von den Dingen, über die ihr euch da streitet, aber so viel habe ich verstanden. Mit einem Gott der Liebe, von dem du immer erzählt hast, hat das überhaupt nichts mehr zu tun. Tertius schwieg. Was hätte er auch sagen sollen? Und an der Kreuzung, als sich schließlich unsere Wege trennten, da meinte er: Alexamenos, ich kann dich gut verstehen. Wäre ich diesem Jesus nicht persönlich begegnet, ich würde nicht anders denken als du. Paulus hatte recht mit dem, was er heute Abend gesagt hat, aber ich hatte einfach nicht den Mut aufzustehen und ihm zur Seite zu stehen. Ich schäme mich. Und so ging jeder seiner Wege. Wochen gingen ins Land und Monate. Ich hörte nichts mehr von Tertius, auch nichts von der Gemeinde. Schade eigentlich, dachte ich immer wieder. Irgendwie interessierte es mich doch, wie es weiterging, und vor allem diese Gedanken über diesen Jesus ließen mich nicht los. Und dann kam, was kommen musste. Eines Tages kam Tertius wieder ganz aufgeregt bei mir vorbei und meinte: Komm doch noch einmal mit, Alexamenos. Paulus hat uns wieder einen Brief geschrieben. Crispus wird ihn im Gottesdienst vorlesen. Vielleicht kommt jetzt wieder alles ins Lot. Ich habe sogar gehört, dass der Apostel auf dem Weg sei. Er möchte uns wieder besuchen. bitte, komm doch mit. Und das tat ich dann. Und ich war gespannt. Die Gruppe war kleiner geworden, dort im Innenhof der Villa des Gaius. Aber es war immer noch eine ganz, ganz gemischte Gruppe. Alle gesellschaftlichen Schichten. Die Stimmung war gedämpft, fast bedrückt. Schweigend warteten alle, bis Crispus mit dem Brief in der Hand mit dieser Rolle nach vorne trat. Hört die Worte, die uns der Apostel Paulus in einem Brief gesandt hat, begann er. Und dann las er aus der Briefrolle. Ich, Paulus, muss nun von mir selber reden. Ich bin angeblich kleinlaut, wenn ich bei euch bin. Aber aus der Ferne spiele ich den starken Mann. Ich bitte euch, bei der Güte und Freundlichkeit Christi, zwingt mich nicht, meine Stärke zu zeigen, wenn ich komme. Ich habe keine Angst vor denen, die mir menschliche Schwächen und mangelnde geistliche Vollmacht vorwerfen. Ich bin zwar nur ein Mensch, aber ich kämpfe nicht nach Menschenart. Ich benutze in meinem Kampf nicht die Waffen menschlicher Selbstsucht, sondern die mächtigen Waffen Gottes. Mit ihnen zerstöre ich feindliche Festungen. Ich bringe falsche Gedankengebäude zum Einsturz und reiße den Hochmut nieder, der sich der Erkenntnis Gottes entgegenstellt. Ich schluckte. Das waren deutliche Worte, die ich diesem Paulus gar nicht zugetraut hatte. Einige saßen mit versteinerter Miene da, sie wussten, wir sind gemeint. Und ich hörte Crispus weiterlesen. Es soll nicht so aussehen, als ob ich euch mit meinen Briefen einschüchtern wollte. Sie sagen ja schon, die Briefe, die er schreibt, sind bedeutend und eindrucksvoll, aber wenn er persönlich bei uns ist, macht er eine erbärmliche Figur und sein Wort hat keine Kraft. Wer so denkt, dem sage ich, genauso wie meine Briefe auf euch wirken, werde ich handeln, wenn ich zu euch komme. Hört, hört, rief einer höhnisch dazwischen und andere klatschten Beifall. Aber die Antwort kam sofort im Brief. Wer auf etwas stolz sein will, soll stolz sein auf das, was der Herr getan hat. Als bewährt gilt einer, wenn der Herr ihn lobt und nicht, wenn er sich selbst anpreist. Erlaubt mir trotzdem, dass ich einmal so tue, als wäre ich nicht ganz bei Verstand und mich selbst anpreise. Ihr erlaubt es doch. Ich wache ja ebenso eifersüchtig über euch wie Gott selbst. Ihr seid wie ein Mädchen, das ich einem einzigen Mann versprochen habe, um es ihm unberührt zuzuführen, nämlich Christus. Eva wurde durch die klugen Lügen der Schlange verführt. Ich fürchte, dass eure Gedanken genauso verwirrt werden und ihr Christus nicht mehr rein und ungeteilt liebt. Ihr lasst es euch gefallen, wenn einer kommt und euch einen anderen Jesus verkündet als den, den ich euch gebracht habe. Ihr lasst euch gerne einen anderen Geist geben als den, den ihr zuerst empfangen habt und nehmt eine andere gute Nachricht an als die, die ihr von mir gehört habt. Ich bin fest überzeugt davon, dass ich euren Superaposteln in nichts nachstehe. Vielleicht bin ich kein Meister im Reden, aber in der Erkenntnis nehme ich es mit jedem auf. Das habe ich euch gegenüber zu jeder Zeit und in jeder Lage bewiesen. Jetzt kamen keine Zwischenrufe mehr. Alle hörten schweigend zu. Harte Worte, Vorwürfe, Mahnungen. Aber Paulus, er schrieb auch davon, was er alles mit Christus erlebt hatte und was er um Christi willen erlitten hatte. Und ich spürte, da spricht ein Mann, dessen Herz für diesen neuen Weg brennt und der sich große Sorgen um die Gemeinde macht. Um mich herum versteinerte Mienen. Was die wohl jetzt denken, ging es mir durch den Kopf. Und als ob Paulus mich gehört hätte, hörte ich Crispus weiterlesen. Ihr denkt vielleicht schon lange, dass ich mich wie ein Angeklagter vor euch verteidige. Aber ich rede vor Gott als einer, der Christus gehört. Ich tue das zu eurem Besten. Liebe Freunde, ich habe Angst, dass ich euch bei meiner Ankunft nicht so antreffe, wie ich euch haben möchte. Dann findet ihr mich auch anders, als ihr mich haben wollt. Ich befürchte, dass ich Neid und Streit vorfinde, Unbeherrschtheit, Selbstsucht, Beleidigungen, Verleumdungen, Überheblichkeit und Unordnung. Ich möchte nicht, dass Gott mich vor euch demütigt, wenn ich wieder zu euch komme. Ich möchte nicht traurig sein müssen über die vielen, die gesündigt und sich nicht gebessert haben. Crispus machte eine kurze Pause, eine unerträglich lange Pause sogar, und die meisten schauten betroffen zu Boden. Als ob nun Paulus selbst da wäre, fuhr Crispus fort: Prüft euch, ob ihr noch im Glauben steht. Macht selbst die Probe. Ihr müsst doch an euch merken, ob Jesus Christus unter euch ist. Sonst hättet ihr ja versagt. Ich hoffe aber, ihr werdet noch sehen, dass ich nicht versagt habe. Ich bete zu Gott, dass ihr keinerlei Unrecht tut. Nicht damit man daran meinen Erfolg sieht. Ihr sollt das Rechte tun, auch wenn ich wie ein Versager dastehe. Ich kann nicht gegen die Wahrheit kämpfen, sondern nur für sie. Ich freue mich ja, wenn ich schwach bin und ihr stark seid. Genau darum bete ich zu Gott. Ich bitte ihn, dass er euch auf den rechten Weg bringt. Diese Worte haben mich sehr beeindruckt. Paulus betet für die Gemeinde, die ihn beleidigt und gedemütigt hat. Trotz der harten Worte spürte ich die verletzte Liebe, aus der heraus Paulus seinen Brief geschrieben hat. Aus der Liebe heraus. Crispus war mit dem Vorlesen am Ende angekommen. Die Rolle war fast zu Ende. Es fehlten nur noch die Schlussgrüße. Was schreibt man wohl nach einer solchen Erfahrung an eine in sich zerstrittene Gemeinde? Zuletzt, liebe Brüder, hörte ich Crispus, freut euch und lasst euch zurechtbringen, lasst euch mahnen und habt einerlei Sinn, haltet Frieden. So wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Grüßt euch untereinander mit dem heiligen Kuss. Es grüßen euch alle Heiligen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Grüßt euch mit dem heiligen Kuss. Der Kuss, das war das Zeichen der Versöhnung. Und alle sahen sich gegenseitig an. Das war die Aufforderung des Apostels an die Gemeinde, das Herrenmahl miteinander zu feiern. Das, der heilige Kuss, war die übliche liturgische Überleitung zum Mahl. Das kannte ich, das hatte ich schon erlebt. Das Herrenmahl, das Mahl der Versöhnung als Erinnerung an Christi Versöhnungstat am Kreuz. Und ich war wirklich gespannt, was nun geschehen würde. Wie würde die Gemeinde auf diesen Brief des Apostels reagieren? An dieser Stelle möchte ich aus dieser Geschichte aussteigen. Die Briefausschnitte, die ich uns gelesen habe, waren aus dem 2. Korintherbrief in der Übersetzung der Guten Nachricht Bibel. Alles andere ist erfunden, aber hat sich wahrscheinlich so oder so ähnlich vielfach in dieser Gemeinde ereignet. Ob der Apostel Paulus in Korinth sein Ziel erreicht hat, ob sie den Streit und die Rivalität in Korinth beigelegt haben, das wissen wir nicht. Zumal wir tatsächlich nicht alle Briefe des Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth im Neuen Testament vorliegen haben. Es gibt mindestens 3 davon. Also im ersten Brief gibt es einen Satz, wie ich euch geschrieben habe. Also es gingen andere Briefe schon voraus. Und es geht auch überhaupt nicht darum, mit dem Finger auf die Gemeinde in Korinth zu zeigen, schaut euch diese Gemeinde an. Ich glaube, Gustav Heinemann hat einmal gesagt, dann deuten immer 3 Finger auf einem selbst zurück, wenn man mit dem Finger auf andere zeigt. Es ist ja viel wichtiger, als das Wissen, wie die Gemeinde in Korinth damit umgegangen ist, wie wir damit umgehen, wie wir heute unseren Glauben leben, 2024 in Ulm und um Ulm. Wir haben es hier in der Gemeinde erlebt, wir haben es in der Kirche erlebt, wir sehen es in anderen Kirchen und Gemeinschaften, wir erleben es tagtäglich in unserer Gesellschaft, wie die Polarisierung immer weiter voranschreitet. Wir sehen es überall, wie die Gräben zwischen Menschen, zwischen Gruppierungen immer tiefer werden und das Gespräch nicht mehr möglich ist. Die Selbstbestätigung oder die Rechthaberei, sie werden immer größer. Das ist im Moment das tägliche Brot in unserer Gesellschaft, überall durch alle Gruppierungen hindurch. Und natürlich, und das muss man ganz, ganz dick unterstreichen, Konflikte gehören dazu. Es ist ganz normal, dass wir unterschiedlicher Meinungen sind. Um es für den Bereich der Kirche und des Glaubens zu konkretisieren, wir alle miteinander haben ganz unterschiedliche Prägungen und Erfahrungen, unterschiedliche Erfahrungen mit Gott gemacht, ganz unterschiedliche Dinge erlebt. Und so wie es der Apostel Paulus in 1. Korinther 13 geschrieben hat, unsere Erkenntnis, auch unsere Erfahrung ist immer nur Stückwerk, immer nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt vom Großen und Ganzen. Gottes Wirklichkeit, Gottes Sicht der Wirklichkeit. Wir erkennen immer nur einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt. Und unterschiedliche Menschen sehen unterschiedliche Ausschnitte. Wir können gar nicht das Große und Ganze erkennen, wie es Gott jetzt schon erkennt. Und da ist es ganz, ganz wichtig und vor allem auch wertvoll, dass wir uns darüber austauschen, dass wir darüber diskutieren, dass wir unsere eigene Sicht darlegen, einbringen, natürlich, und dass wir auch hier und da miteinander streiten. Es ist fatal, wenn man das nicht zulässt, wenn man das unter den Teppich kehrt. Es ist falsch, wenn man Diskussionen unterdrückt, weil dadurch nehmen wir uns die Möglichkeit, voneinander zu lernen. Es ist doch so wertvoll, wenn ich die Sicht und die Erfahrung anderer Menschen erfahre, auch wenn die meiner grundsätzlich widerspricht. Es ist wertvoll, von anderen zu lernen, die in ganz anderen Situationen anderes mit Gott erlebt haben und darum Gott vielleicht auch ganz anders sehen wie ich, Jesus anders erlebt haben. Das Fatale in der Polarisierung ist, dass wir nicht mehr miteinander reden, dass wir nicht mehr an den Erfahrungen, auch am Schatz der anderen teilhaben und dass jeder nur sich selbst bestätigt oder sich in dem Kreis bewegt, in dem er oder sie bestätigt wird. Aber ein Reifen und Wachsen ist da nicht mehr möglich. Es ist wichtig, dass wir diskutieren, dass wir streiten, dass wir unsere Erfahrungen austauschen. Und der entscheidende Punkt, den der Apostel Paulus ganz dick unterstreicht, ist das Wie. Die Art und Weise, wie wir das tun. In 1. Korinther 13 hat er ganz, ganz viel dazu geschrieben und ich würde sagen, zwei ganz wertvolle und notwendige Begriffe sind Bescheidenheit und Demut, dass ich mir meiner Begrenztheit bewusst bin. In Korinth ist das lange Zeit nicht gelungen und darum hat ihnen der Apostel Paulus seine Briefe geschrieben. Und ich finde es faszinierend, wenn Paulus schreibt, also du kannst noch so gigantische Erkenntnisse haben, du kannst noch so heroische Taten vollbringen. Ohne die Liebe ist es nichts. Ohne die Liebe ist es nichts. Oder, wie es die Jahreslosung heißt, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Wir haben noch fast das ganze Jahr 2024, um das miteinander einzuüben. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. In Liebe zu Gott, in Liebe zu anderen Menschen, in Liebe zu uns selbst. Und was mir in diesem Gottesdienst in Langenau so gut gefallen hat, war ein Satz, der auch gefallen ist: Was wir nicht in Liebe tun können, das lassen wir sein. alles geschehe in Liebe. Grüßt euch untereinander mit dem heiligen Kuss. So hat Paulus am Ende des 2. Korintherbriefes geschrieben. Das ist heute nicht mehr üblich. Ich werde euch jetzt auch nicht auffordern, gleich aufeinander zuzugehen und euch mit dem heiligen Kuss zu grüßen. Elfriede und Günther, ihr dürft das tun, aber wir können es tun, indem wir uns nachher vor dem Abendmahl die Hand reichen und Gottes Frieden wünschen. Das ist es heute, Gottes Frieden wünschen, weil auch für uns gilt, was Paulus am Ende seines Briefes schreibt, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei und bleibe mit uns allen. Amen.